Breitband-Topic.
Würzburg, München, Ansbach, eine Reihe von Anschlägen zwischen Terror und Amoklauf, die für jede Menge Aufregung sorgten. In einer Spiegel-Umfrage kam jetzt heraus, dass 2/3 der in Deutschland Befragten dadurch nicht ängstlicher geworden sind als vorher.
Aber es gibt auch die anderen, die glauben, dass die Welt immer unsicherer wird, die sich bedroht fühlen und nach mehr Schutz verlangen. Und immerhin die Hälfte der Befragten sieht einen Zusammenhang zwischen der deutschen Flüchtlingspolitik und den jüngsten Anschlägen.
Aber haben wir in Europa vielleicht ein übertriebenes Bedürfnis nach Sicherheit, ausgelöst durch ein zu viel an Meldungen, durch zu viel Information, zu viel Berichterstattung? Und wo kommt es her, die europäische Wunschvorstellung nach Sicherheit? Darüber haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero gesprochen.
Ja, Ulrike Gero ist Gründerin und Leiterin des European Democracy Lab. Und unsere erste, ein bisschen überspitzte Frage an sie war, wird die Welt immer schlimmer oder kommt uns das nur so vor?
Ich glaube, es ist nicht so. Es kommt nur näher an uns herum. Die Welt war immer unsicher. Es gibt ja auch im Internet kursiert gerade eine ganz interessante Auflistung von den Kriegen nach 45. Unsere Narration ist ja, dass es seit 45 keinen Krieg gegeben hat. Europa, Friedensmythos. Aber es gibt eine ganz lange Liste von über 200 Kriegen, die trotzdem auf der Welt stattgefunden haben, eben nur nicht bei uns. Und es gab auch immer Terrorakte, eben nur nicht bei uns oder nicht in dieser Häufung. Und deswegen fällt uns das jetzt auf, weil sozusagen die Schwelle an uns heranrückt. Ich glaube, das ist das, was so die Bewusstseinsänderung hervorruft.
Wie lässt sich das denn erklären? Wir haben ja zum Beispiel in Europa eine einzigartige Medienlandschaft, hier in Deutschland auch eine große Vielfalt und trotzdem entstehen da so gefühlt zumindest erstmal eindimensionale Sichtweisen. Wie kommt das?
Also um nochmal Judith Butler zu zitieren, die ja in ihrer großartigen Paulskirchenrede 2012, glaube ich, gesagt hat, die Welt ist immer unsicher, nur jetzt merkt man es eben auch in Europa. Wie kommt dann so eine eindimensionale Berichterstattung zusammen zustande? Ich glaube, es ist genau das, weil es für uns das Ungewohnte ist und weil wir mit dem Ungewohnten auf einmal umgehen müssen, dass es jetzt eben auch uns betrifft. Und daraus abzuleiten, und das war ja auch der Punkt in der Rede von Judith Butler, dass wir da so eine Art Alleinstellungsmerkmal für uns in Anspruch genommen haben, also für uns die Europäer oder man könnte auch sagen für uns den Westen. Ja, also die Amerikaner hat es ja mit 9/11 eigentlich zum ersten Mal erreicht, dass sie angreifbar sind, verletzbar, verwundbar. Und jetzt erreicht es halt uns in die Mitte, nach Brüssel hinein, nach Paris hinein, nach München hinein. Und wir können damit nicht umgehen, weil wir aus diesem Alleinstellungsmerkmal, dass es bei uns eben sicher ist, weil wir sind ja der Westen, wir sind ja das Friedensprojekt, dass wir das irgendwie nicht an uns heranlassen können. Und ich glaube, was gerade passiert, ist sozusagen die kollektive Wahrnehmung dessen, dass dieser Alleinstellungsmerkmal oder Anspruch aufgegeben werden muss.
Wir sind ja immer so stolz auf diese westlichen und europäischen Werte, auf Transparenz, Information, Sicherheit. Doch diese Werte scheinen sich jetzt so gegensätzlich zu bewegen. Der amerikanische Autor Ray Kurzweil zum Beispiel meinte kürzlich in einem Vortrag, die Welt sei nicht schlechter geworden, unsere Informationen darüber nur besser. Wäre es also vielleicht besser, weniger zu wissen?
Also erstmal, wenn Sie sagen, die Werte Sicherheit, Transparenz und so weiter, würde ich ja gerne mal antworten wollen. Sicherheit ist nice to have. Ja, natürlich ist Sicherheit was Schönes, aber es ist kein Wert. Man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Wir konnten auch in der DDR sehr sicher sein, aber Sicherheit ohne Freiheit ist erstmal gar nichts. Und insofern ist man ja auch bei allen großen Philosophen, Juvenal kommt mir in den Sinn, kann man ja immer lesen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als sozusagen sein armes, nacktes Leben so zu verteidigen und dafür die eigentlichen Werte zu verraten, für die es sich zu leben lohnt, nämlich die Freiheit. Das heißt, ich glaube, es ist erstmal falsch, dass wir Sicherheit, vielleicht auch Transparenz als Wert verkaufen. Wenn Sie jedes Parteiprogramm der Moderne nehmen, dann werden Sie da finden, es geht immer um Freiheit und Frieden. Es geht nicht um Sicherheit. Das zum einen. Jetzt zu dem Zitat, ist es besser, weniger zu wissen? Ja, das sind schwierige Fragen. Einfache Antworten gibt es nicht. Ich würde mal mich daran erinnern wollen, vielleicht haben Sie den Circle gelesen, dieses großartige Buch über was eigentlich passiert, wenn wir immer mehr Wissen. Und am Ende sieht man ja sozusagen dieses Erschrecken, dass mehr Wissen eigentlich zu immer mehr Angst führt. Das heißt, man verliert ja was mit Wissen? Man verliert ja Vertrauen, dass die Dinge nochmal gut werden. Insofern würde ich sagen, Wissen ist gut, Vertrauen ist besser. Aber trotzdem glaube ich, dass auch reines Wissen, wenn nicht vom Vertrauen unterfüttert, dass es trotzdem sich zu leben lohnt und immer wieder aktiv zu sein, die Dinge zu gestalten, dass es, wenn es nur in diese Richtung von nur Wissen transparent geht, ohne eine emotionale Abpufferung, dass trotzdem alles gut ist und dass man darauf vertrauen kann, dass dann reines Wissen nicht hilft.
Ich denke, diese ganze Diskussion über Sicherheit, Unsicherheit hat auch so eine therapeutische Komponente. Man hat Angst, man ist erschrocken und man redet darüber, um sich seiner selbst zu vergewissern. Und dann gibt es Medien, die sagen, Wir leben ja trotzdem noch so sicher wie nie. Und andererseits sehen wir, dass doch eine gewisse Unsicherheit heranrückt, dass es diese vielen Kriege gibt, von denen Sie gerade berichtet haben. Was stimmt denn nun eigentlich?
Naja, also leben wir so sicher wie nie, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also wir leben sicherlich etwas weniger unsicher als im Mittelalter oder als heute noch. Ich denke, war jetzt letztens mal in Kingston in Jamaika. Ja, also wenn dann irgendwie so ein paar Meter von ihnen so eine Schießerei losgeht, das sind wir natürlich alles nicht gewohnt. Wir sind auch bürgerkriegsähnliche Zustände nicht mehr gewohnt, wo auf einmal geputscht wird und geschossen wird und das erregt uns. Auf der anderen Seite ist hier natürlich Ulrich Beck anzuführen mit seinem famosen Buch Der Risikogesellschaft. Wir haben einfach jede Menge Risiken in der heutigen Gesellschaft, die einfach nur so sublimiert sind, dass wir sie nie auf uns beziehen. Und deswegen ist natürlich das, was dann so in München passiert oder so, wenn es dann unvorbereitet kommt, schockhaft kommt und natürlich auch mit einer brutalen Gewalt kommt, sind das dann immer die Risiken, gegen die wir meinen, uns massiv schützen zu müssen, während wir eigentlich permanent alle möglichen anderen Lebensrisiken ausblenden.
Aber was bedeutet das für die Medien? Heißt das, wir müssen auch die ganze Zeit immer wieder darauf hinweisen, dass die Gefahr gar nicht so groß ist, wie sie jetzt in diesem Augenblick gerade erscheint und immer wieder diesen Vergleich anbringen mit den Verkehrstoten oder sowas? Oder müssen die Medien, können die Medien trotzdem in solchen Situationen, müssen draufhalten und zeigen und im Zweifelsfall auch in Kauf nehmen, dass wir alle durch Angst vor Terror erschreckt werden?
Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, diese Terrorbedrohung kleinzureden und da sozusagen die von der davon abzulassen. Aber die Frage ist natürlich, wie wir damit umgehen. Das heißt, das Risiko wegzureden ist sicherlich nicht die Aufgabe. Aber zu sagen, ist die Antwort nicht trotzdem Gelassenheit, anstatt immer der Ruf nach mehr Überwachung, mehr Kameras, jetzt vielleicht sogar die Bundeswehr im Einsatz zur Stabilisierung der inneren Ordnung, das halte ich eben für problematisch. Das Problem scheint ja zu sein, dass wenn wir solche Events wie in München oder in Ansbach uns vor Augen führen, dann steht die Politik immer unmittelbar in der Notwendigkeit, etwas zu tun, und zwar unmittelbar. Sie muss sofort beweisen, dass sie etwas tut. Jetzt ist natürlich im buddhistischen Sinne der Gelassenheit, ist ja nichts tun, nicht nichts tun, sondern bewusstes Zurückhalten. Also auch Gelassenheit ist ja etwas Positives oder etwas Aktives. Ja? Gelassenheit ist ja nicht weggucken, sondern Gelassenheit ist zu sagen, ich sehe das Risiko, aber ich bleibe gelassen. Das heißt, die Antwort ist nicht, das Risiko wegzublenden, sondern trotzdem zu fragen, ist denn das Aufschrauben des Sicherheitsapparates die eigentlich richtige Antwort? Ich würde einfach mal die These wagen wollen, dass noch mehr Überwachungskameras in München den nächsten psychisch derangierten Täter nicht davon abhält, dergleichen zu begehen, weil was? Diese Leute, wenn wir jetzt mal diese These wagen, es war ja kein Terroranschlag, dass die ja im Grunde im Zweifelsfall psychisch labil sind und im Grunde ja nach was suchen? Nach Aufmerksamkeit. Ja? Das sind ja meistens Menschen, die Kränkungsgeschichten hinter sich haben und die eben in Verzweiflung, in psychischer Verzweiflung sind. Das heißt, die suchen Aufmerksamkeit, die man ihnen in der Gesellschaft nicht gegeben hat, und die erlangen sie dann vor allen Dingen in diesen Zeiten natürlich durch solchen einen Amoklauf, der jetzt natürlich nochmal medial wahnsinnig transportiert wird. Das heißt, im Grunde liefern wir denen ja gerade eine Autobahn, ihr eigenes Leid im Moment medial zu transportieren. Wenn das die Analyse ist oder man da vielleicht einen Punkt haben kann, dann ist ja die Antwort nicht das Hochschrauben von Terror oder von Überwachungskameras, dann ist die Antwort vielleicht eher präventiv, zu sagen, wir brauchen einfach mal, dass wir uns mehr um diese Leute kümmern. Wir brauchen vielleicht tatsächlich mehr Geld für Psychologen.
Und wäre auch eine Antwort, nachhaltiger zu berichten? Sie sagten ja eingangs, wir sind darum auch so erschrocken angesichts des Terrors, weil wir immer so in dieser Blase gelebt haben, es ist Frieden, wir haben keinen Krieg und die Kriege, die es gibt, sind ganz weit weg. Und eine These von Ihnen lautet ja auch, es gibt keinen elitären Anspruch auf Sicherheit, also kein Gebiet kann für sich in Anspruch nehmen, wir sind hier für immer sicher. Und andererseits sehen wir ja, dass wir, wenn mal über Kriege in Sudan oder in anderen Ländern weit weg berichtet wird, sich kaum jemand dafür interessiert. Müssen wir also auch unseren Blick öffnen für die Krisen um uns herum, auch wenn sie weit weg sind?
Also tatsächlich glaube ich, dass, wenn man jetzt nochmal die belgische Psychoanalytikerin Luce Irigaray zitieren möchte, dass die immer unter dem schönen Begriff Welt teilen argumentiert, dann kann man tatsächlich als Europäer kein Sicherheitsbedürfnis für sich generieren oder reklamieren, das nicht jedem anderen Erdenbürger auch in der gleichen Form zustehen würde. Und ich glaube, das ist natürlich so eine Asymmetrie, die wir immer noch in unserem Diskurs haben, nämlich dass wir ein irgendwie übergeordnetes Sicherheitsbedürfnis hier für uns geltend machen können und dürfen. Und dem ist natürlich natürlich hinzuzufügen, dass klar, das ist alles weit weg, was da so passiert in Afrika oder in Russland, in China. Auf der anderen Seite wissen wir aber, und da ist eher Wissen, was verdrängt wird, dass wir natürlich eine Mitverantwortung haben. Das heißt, die Prozesse dieser Welt gestalten sich ja nicht von ungefähr. Also der ISIS hat ja auch was mit dem Westen zu tun, der ISIS hat was mit Amerika zu tun. Osama Bin Laden wurde sozusagen von den Amerikanern angefüttert, bevor er Terrorist war. Das heißt, wir produzieren diese Prozesse ja auch. Das kann man natürlich auch noch ökonomisch ausdehnen. Man kann auch sagen, dass vieles von dem Leid oder der Asymmetrie in der Welt natürlich strukturelle Gewalt ist, die im Grunde dadurch verursacht wird, dass es uns hier verhältnismäßig gut geht, weil wir das natürlich zu einem gewissen Teil irgendwo auf Kosten, Klammer auf, Ausbeutung, Klammer zu, der anderen machen. Dass solche Prozesse dann in den verschiedenen Schlaufen sowas erzeugen wie strukturelle Gewalt und dass man gegen diese strukturelle Gewalt mit realer Gewalt dann reagiert, das ist, glaube ich, der Prozess. Und das Sichtbarmachen dieses Prozesses würde ja wahrscheinlich helfen, das mal einzuordnen. Also auch die Flüchtlingskrise fällt ja nicht vom Himmel. Das sind ja Kriege, die gemacht wurden durch Prozesse, die gemacht und gestaltet wurden und de facto auch von uns.
Nochmal zurück zu dieser Frage, Europa sicherer Hafen. Jeder Journalist lernt ja in seiner Ausbildung, dass es so etwas wie Nachrichtenwertfaktoren gibt. Also ein Ereignis, das in der Nähe passiert, ist immer berichtenswerter als etwas weiter Entferntes, das die Menschen stärker berührt. Wäre es Aufgabe des Journalismus, diese Mechanismen zu durchbrechen, also nicht mehr auf das Informationsbedürfnis der Nutzer zu setzen, sondern eine, ja, lassen Sie uns die Agenda der Aufklärung nennen, also vielleicht mehr vom großen Ganzen als auch immer dieses auch Deutsche unter den Toten. Gibt es dafür überhaupt ein Publikum?
Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also Aufklärung durch sozusagen die Öffnung des Horizontes und das würde ich tatsächlich als aufklärerische Mission eines vor allen Dingen investigativen Journalismus bezeichnen, dass diese Zusammenhänge hergestellt werden müssen und eben deutlich gemacht werden müssen, damit nicht immer nur auf dieser Betroffenheitslinie argumentiert wird. Es waren auch 3 Deutsche in diesem Flugzeug, es waren auch 3 Deutsche unter den Erdbebenopfern, denn dann sind wir ja genau wieder bei diesem Punkt, den ich eben mit Weltteilen von Luis Irigaray machen wollte. Die anderen sind auch gestorben und es sind auch Menschen. Und natürlich ist sozusagen das, was einen umgibt, immer näher an einem dran. Das kann man schon verstehen. Aber diese Öffnungsagenda in den Köpfen hinzubekommen, dass wir hier tatsächlich Welt teilen und dass es relativ unerheblich ist, ob ein Deutscher stirbt oder ein Nigerianer, das wäre tatsächlich eine Leistung, der wir uns zumal in einer immer vernetzteren Welt, da sollten wir uns zumindest auf die Suche machen. Das wird ja jetzt nicht von heute auf morgen, auf übermorgen passieren. Aber es ist schon relativ frappierend zu sehen, dass wir sonst ja immer sehr bereit sind, die Welt als Ganze zu erfassen. Ja, Handelsströme, Pipelines, Roaminggebühren, Satelliten, das ist immer irgendwie ganz. Da ist völlig klar, dass wir da so eins sind und die Welt ist eins. Aber wenn es dann darum geht, wer ist betroffen und worüber berichten wir, dann ist das eine ganz weg und interessieren tun in diesem Fall dann eben nur die Deutschen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn der Journalismus in diese Richtung gehen könnte.
Eine Art Wunsch an den Journalismus von Ulrike Gero vom European Democracy Lab. Mit ihr redeten wir über das Bedürfnis nach Sicherheit. Nachzuhören ist das Ganze auch noch einmal auf unserer Breitbandseite.